Im Lager 4 fand ich meine unschätzbaren Magentabletten vor. Ich rief Wish über Funk und teilte ihm die Neuigkeiten mit. Ich sagte, ich wolle am folgenden Tag zum Lager 2 absteigen und am Tag darauf zum Lager 1. Ich nahm ein karges Abendmahl zu mir und legte mich früh zur Ruhe. So Lo und Pong kamen beide, um mich anzurülpsen. Ich hoffte, sie sagten lediglich »Gute Nacht«. Am nächsten Morgen wurde ich durch ein doppeltes Rülpsen geweckt. Ich blickte beide voller Misstrauen an, aber Pong hatte mir zu meinem Brei aus Linsen und Dörrfleisch noch ein Stück Leder mitgebracht. Ich nahm es als eine Geste der Freundschaft an und schämte mich meines Verdachts. Was die beiden folgenden Tage angeht, kann ich mich nur an weniges erinnern, einmal abgesehen von meinem ständigen Kampf gegen Binders süße Bohnen. Auf 27.000 Fuß rief ich die anderen über Funk und bat sie, mich zum Lager 1 zu dirigieren. Sie waren überaus hilfsbereit, aber ihre detaillierten Anweisungen führten mich lediglich im Kreis. Doch war es gut, Burleys Stimme wieder zu hören. Während er sprach, konnte ich im Hintergrund singen hören. Gelegentlich drängte sich irgendjemand mit einer freundlichen Anfrage in unsere Unterhaltung, etwa »Wie geht's dem alten Binder denn heute?« oder »Binder, alter Knabe, habe ich Ihnen je die Geschichte der jungen Dame aus Kettering erzählt?« und so weiter. Burley selbst bot an, für mich zu singen. Das war sehr freundlich von ihnen, und ich fühlte mich nach meiner einsamen Wanderung getröstet, aber es half mir nicht bei meiner Suche nach Lager 1. Schließlich gab ich es auf. Ich sagte, ich stiege zur vorgeschobenen Basis ab, sie sollten am nächsten Tag folgen. Burley befragte die anderen, und ich hörte, wie Shoot sagte, »Können wir eigentlich ebenso gut tun, hier ist ohnehin nichts übrig«, womit er vermutlich Kamerafilm meinte. Seitdem habe ich mit Totter über das rätselhafte Lager 1 gesprochen. Weshalb konnte ich es nie finden, trotz wiederholter Wegbeschreibung? Weshalb hatte Constant es so leicht gefunden, als er von Lager 2 abstieg? Und weshalb war es für die anderen, vor allem Burley, der ja nie höher kam, so schwer, dieses Lager zu verlassen? War es ein mikrokosmischer Klimaeffekt, vergleichbar der den Kreislauf angreifenden Luft, die man oft auf Gletschern findet? Eine befriedigende Antwort haben wir nicht gefunden. Das Rätsel um Lager 1 ist bis zum heutigen Tage ungelöst. Ich stieg also zur vorgeschobenen Basis ab, und einen Tag darauf waren wir alle wieder vereint, zum ersten Mal seit beinahe 14 Tagen. Die Frage war nun, was machen wir mit Prone? Jungles Fernrohr zeigte uns, dass das Basislager noch immer auf dem Gipfel aufgeschlagen war. Die dunkle Wolke, die darüber hing, war zweifellos der Rauch aus 92 Pfeifen Stunk. Würden sie, wie Prone befürchtet hatte, dort oben bleiben, bis ihnen der Abstieg befohlen wurde oder die Lebensmittel zu Ende gingen? Constant befragte die Träger, die ihm versicherten, dass dies zweifellos der Fall sei. »Befehl ist Befehl«, sagten sie, »und dieser Befehl habe gelautet, das Basislager auf den Gipfel zu bringen und dort auf den Rest der Expedition zu warten.« Offensichtlich musste jemand hinterhergeschickt werden. Aber wer? Da keiner der Europäer gesund genug war, um es zu versuchen, mussten wir Träger schicken. Constant rief nach Freiwilligen, doch das Ergebnis war enttäuschend. Er suchte zwei Mann aus und befahl ihnen den Aufstieg. Nach einigem Feilschen um die Bezahlung von Überstunden packten sie ihre Lasten und brachen sogleich auf, ohne ein Zeichen der Begeisterung oder des Widerwillens zu zeigen. Das alles schien ihnen nichts als das gewöhnliche Pensum zu sein. Der Col Süd war kein Ort für eine Gruppe müder Bergsteiger. Am nächsten Tag stiegen wir zum Gletscher ab und schlugen unser Lager am Fuß der Nordwand auf. Wir warteten.